Kunststoff, der erste gechillte Kunstpodcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.
Heute sitzen wir selbst als Gäste, nämlich in der Konrad-Fischer-Galerie und uns hat geladen Thomas Rieger. Vielen Dank für diese Einladung.
Ganz meinerseits, der Dank.
Wir freuen uns, dass wir Sie genauso als Gast begrüßen dürfen, nämlich in der Podcast-Aufnahme. Und heute soll es um die Konrad-Fischer-Galerie gehen, beziehungsweise Ihren Beruf als Leiter dieser Galerie. Mhm. Ich würde ganz kurz die Geschichte zusammenfassen, die mal wieder nicht so kurz ausfällt. Und dann wird Ines Lange noch etwas zu Thomas Rieger sagen. Konrad Fischer, ehemals Konrad Luke, das war der Nachname seiner Mutter, den er als Künstler angenommen hat, hat an der Akademie in Düsseldorf Kunst studiert, unter anderem mit Sigmar Polke und Gerhard Richter. 1967 eröffnete er dann in der Nähe der Düsseldorfer Akademie eine Galerie, die er nach seinem ursprünglichen Namen Konrad Fischer nannte. Und zwar zusammen mit seiner Ehefrau Dorothee Fischer, die zunächst auch für das geregelte Einkommen sorgte, dann aber ab 1970 auch voll mit in das Galeriegeschäft einstieg. Die erste Galerie befand sich in der Neubrückstraße, das heißt in der Düsseldorfer Altstadt. Heute, nämlich seit 1974, ist sie in der Lindenstraße in Fienen am Herrenplatz und hier befinden wir uns heute.
Richtig.
Die Eröffnung war ein rechtes Ereignis, allerdings nur mit einer Handvoll von Besuchern. Und die, die kamen, erkannten zunächst nicht, was Kunst war, denn es lagen auf dem Boden 100 Stahlplatten, eine Minimal Art Skulptur des Künstlers Karl André. Warum erkannten sie das nicht als Kunst? Weil Konrad Fischer einer der ersten war, der die US-amerikanische Kunst, aber auch allgemein Minimal Art, Conceptual Art, Art Povera und Land Art in Europa bekannt machte und daher das Ganze einfach in Deutschland noch nicht angekommen war. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass Konrad Fischer ein ganz eigenes Galeriegeschäft neu erfand, und zwar indem er nicht die Kunstwerke vor Ort kommen ließ, sondern die Künstler selbst und dann eben vor Ort arbeiten ließ. Daher wurde ein Teil der Galerieräume bzw. des Hauses auch als Wohnräume genutzt. Und man kann sich vorstellen, bei so einem im Prinzip Artist-in-Residence-Konzept entsteht dabei ein sehr intimes, gefestigtes und eben auch in diesem Fall internationales Netzwerk. Nach Konrad Fischers Tod im Jahr 1996 übernahm Dorothee Fischer komplett das Galeriegeschäft und entwickelte es weiter. 2007 eröffnete sie eine Zweigstelle der Galerie in Berlin, die 2018 eben nochmal wirklich, ich bin begeistert, ganz tolle Industrieräume eingezogen ist, ein ehemaliges Umformwerk. Und 2015 ist Dorothee Fischer gestorben, sodass die Tochter Bertha Fischer, auch Künstlerin in Berlin, die Leitung übernommen hat. Allerdings natürlich, die Zweigstellen werden nochmal von zwei Directors geleitet. 2016 gab die Familie ihre private Sammlung und das Archiv der Galerie an das Land Nordrhein-Westfalen, um sie in der Kunstsammlung NRW der Öffentlichkeit zu erhalten. Ein Teil wurde angekauft, ein gleichwertiger Teil geschenkt. Heute vertritt die Galerie unter anderem Marcel Botas, Tony Craig, Hans-Peter Feldmann, Gilbert & George, Onkar Wahre, Richard Long, Mario Merz, Thomas Hof, Gregor Schneider, Thomas Schütte, Mary Wagner, Lawrence Wiener, und ich kann die Liste noch ewig weiterführen an Big Names. Geleitet wird sie in Düsseldorf von einem weiteren Big Name, nämlich Thomas Rieger. Und deswegen stellt das jetzt Ines vor.
Thomas Rieger hat sich gerade an den Kopf gefasst, aber ich möchte das an dieser Stelle nur nochmal bestätigen und ihn an dieser Stelle natürlich auch vorstellen. Er studierte Kunstgeschichte, klassische Archäologie, mittlere und neuere Geschichte und auch Städtebau an der Universität Bonn, der ETH Zürich, der Humboldt-Universität in Berlin und auch an der Columbia University in New York. Vorher Zeit bei Konrad Fischer war Thomas Rieger zwischen 1993 und 1998 als Kurator an der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn tätig. Zwischen 1998 und 2002 war er außerdem als Kurator am Karl-Osthaus-Museum in Hagen und schließlich zwischen 2003 und 2006 als Vizedirektor an der Kunsthalle in Düsseldorf angestellt. Neben dozierenden Tätigkeiten an der RTBH in Aachen von 2002 bis 2003 leitete Thomas Rieger außerdem und leitet das noch seit 2005 mit Volker Bertelmann, aka Hauschka, und Aaron Metzion das Approximation Festival. Und er ist außerdem seit 2017 im Vorstand der Art Institutions of the 21st Century Foundation. Seit 2007 ist er Direktor der Konrad-Fischer-Galerie hier in Düsseldorf, wo wir uns auch gerade befinden. Und nach diesem sehr langen Redeanteil von Frau und mir darf ich jetzt endlich das Wort an unseren Gast richten. Was genau ist eigentlich ein Direktor einer Galerie und gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zu der Bezeichnung Galerist?
Also in erster Linie ist es ein Mitarbeiter wie alle anderen auch. Wir pflegen ja eine sehr flache Hierarchie innerhalb eines sehr kleinen, aber wie ich meine auch sehr effizienten Teams. Und nur gelegentlich muss halt mal jemand verantwortlich Dinge abzeichnen, entscheiden oder als erster Ansprechpartner für Institutionen oder für Sammler fungieren. Und das bin dann meistens ich. Zum Galeristenberuf kann man sagen, dass Konrad Fischer, der ja sein Unternehmen lange Zeit nicht Galerie, sondern eigentlich Ausstellung bei Konrad Fischer betitelt hat, mal eine Anfrage der Gestalt beantwortet hat. Der hat gesagt, es ist eigentlich ein ganz einfacher Beruf, aber oft hat er überhaupt bestritten, dass er in der Lage sei, Kunst zu verkaufen. Das heißt, Konrad hat sich selbst eigentlich eher als Vermittler gesehen und weniger als Händler. Gilbert und George haben das eigentlich mal in ein sehr schönes Bonmot gefasst. Die haben nämlich gesagt, with Konrad Fischer, you could buy art, but he wouldn't sell it to you. Das Entscheidende ist also, würde ich sagen, eher die Haltung, die Einstellung den Künstlerinnen, den Sammlerinnen und auch den Museen und Institutionen gegenüber.
Und das ist sehr schön, weil in unserem Studiengang, der ja auch Kunstvermittlung Kulturmanagement hieß, oder heißt immer noch, Kunstvermittlung eben auch ganz breit gefächert und da ist eben auch der Kunstmarkt, Journalismus und so weiter inbegriffen und das kommt dem ja eigentlich dann gleich. Das ist eine sehr schöne Auffassung.
Dieses Netzwerkartige, was da irgendwie auch dahinter steht. Genau, gerade schon erwähnt wurde, es ist relativ klein, aber relativ etabliert und traditionell, dieses Haus. Wie verhält sich denn hier das Organigramm? Also es gibt ja auch eine Niederlassung in Berlin und auch dort meine ich einen Direktor.
Eigentlich ist es so, dass Bertha Fischer die eigentliche Besitzerin der Galerie ist, also so eine Art President oder CEO, wenn man so will. Das heißt, sie sieht die Finanzen, die Personalfragen und auch das Programm. Und dann wird natürlich in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern versucht man, die alle mit einzubeziehen in die Programmgestaltung zum Beispiel. Aber die Mitarbeiter kümmern sich dann quasi um das Tagesgeschäft. Mhm. Quasi den Alltag der Galerie.
Wie viele sind Sie hier?
Wir sind hier 4 feste Mitarbeiter. Wir haben dazu einen Registrar und eine Dame, die sich um das Accounting, also um die Finanzen kümmert. Und dann haben wir eine ganze Reihe von freien Mitarbeitern und gelegentlich auch Praktikantinnen, von denen heute zum Beispiel einige selbst Galeristinnen sind oder eben für Sammlungen oder Museen arbeiten.
Und mal ganz allgemein, klingt primitiv, aber ist durchaus wichtig. Was genau ist eine Galerie? Was ist ihre Funktion, ihre Rolle in der Kulturlandschaft insgesamt? Und wie spielt sich das operative Geschäft ab?
Ich würde sagen, wir sind da sogar noch etwas präziser. Wir bezeichnen uns als First Market Gallery. Und das auch insbesondere in Abgrenzung zu all dem, was Secondary Market darstellt, also Art Consulting, Auktionshäuser, Kunsthandel im weitesten Sinne.
Ich denke, das ist in der letzten Folge schon mal gefallen. Damit ist Primary Market gemeint. Das
genau,
ist
gleichwertig. Genau. Also wir arbeiten quasi im Primary Market. Das heißt, wir haben über viele, viele Jahre hinweg junge Künstlerinnen aufgebaut, begleiten ihren Werdegang, ihre Projekte, ihre Arbeiten über viele, viele Jahre hinweg. Oftmals auch noch über den Tod der Künstlerin, des Künstlers hinaus in Form der Zusammenarbeit mit den Estates, zum Beispiel bei Hanne Darboven, bei Bernd und Hilla Becher, bei Stanley Brown, bei Robert Ryman, Mario Merz, das ließe sich fortsetzen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir gemeinsam mit den Künstlerinnen am Anfang der Verwertungskette stehen. Hässlicher Ausdruck, aber im Grunde genommen geht es darum, dass man von Anfang an zusammenarbeitet und die Künstlerin und ihre Arbeit über viele, viele Jahre hinweg begleitet. Mhm. Und das eben auch nicht nur, wenn gerade ein Hype oder ein Hoch angesagt ist, sondern auch, wenn die Arbeit oder die Projekte einfach mal nicht laufen.
Mhm. Und am Ende dieser Wertschöpfungskette stehen ja dann wieder die Sammler, Sammlerinnen. Wie funktioniert das? Wie kriegt man die so? Wie baut sich ein Netzwerk auf?
Na, wir haben das Glück, dass wir in der Konrad-Fischer-Galerie zum Teil mit Sammlern über 40, 45 Jahre schon zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, man hat das da oftmals schon mit der zweiten, teils auch mit der dritten Generation zu tun. Aber wir sind natürlich auch immer offen und versuchen, die Einstiegsschwelle auch für Jungsammler sehr niedrig zu halten und eben auch jüngere Leute, Sammlerinnen und Sammler für die Arbeiten hier zu begeistern, egal ob das was ganz Klassisches ist oder auch ganz neue Arbeiten. Wir versuchen da wirklich die Dialogschiene möglichst offen zu gestalten.
Schön, genau. Wir sind jetzt eigentlich schon ein bisschen in dieser Artworld drinnen. Jetzt aber vielleicht nochmal zurück zum Alltäglichen. Was sind denn so alltägliche, ganz operative Dinge, die Sie immer wieder in einer Galerie machen, wenn Sie nicht gerade ein Gespräch mit zwei jungen Podcasterinnen führen?
Das ist sehr schön. Meine Kinder haben mal behauptet, der Papa macht gar nicht seinen Beruf, der macht nur sein Hobby.
Das würde ich aber auch ganz schnell sagen.
Wenn das immer so einfach wäre, wäre das schön. Aber das Interessante ist natürlich, dass man bei der Galeristentätigkeit, die sehr, sehr vielfältig, sehr kaleidoskopartig ist, eigentlich an jedem Tag mit neuen Aufgaben konfrontiert wird. Dass man ständig mit neuen Leuten, mit neuen Gesprächspartnern zusammenarbeiten kann und darf und das natürlich auch ein sehr großes Privileg ist, auf diesen großen Schultern stehen zu dürfen und dann wirklich auch ohne große Schwierigkeiten mit allen wichtigen Sammlern weltweit und mit wichtigen Institutionen einfach ohne große Vorarbeit sprechen kann.
Aber es ist wahrscheinlich in erster Linie schon viel Bürojob.
Naja, die Aufgaben sind vielfältig, also es ist ein sehr, sehr buntes Potpourri an Arbeiten. Wir reisen auch sehr viel. Das heißt, wo immer unsere Künstlerinnen und Künstler international präsent sind, auf Ausstellungen, Biennalen, auf den Kunstmessen, sind wir natürlich vor Ort und begleiten diese. Wir besuchen Sammler und Museen und informieren uns da über die Sammlungstätigkeit, über das Programm und sind eigentlich viel auf Achse.
Also kein trister Alltag, sondern
um Himmels Willen, nein.
Sehr, sehr bunt und vielfältig.
Ja, in der Tat. Ja.
Denke ich, in der Kunst dann auch wieder.
Mhm. Und in dem Fall haben wir auch gehört, dass Sie vor allen Dingen Kunstgeschichte studiert haben. Außerdem sind Sie super spannend von der Museumslandschaft in den Kunstmarkt eingetreten oder gewechselt. Daniel Huck hat uns auch Ähnliches erzählt, dass es viele Verzweigungen in den Berufswegen, in der Kunstszene und gerade auf dem Kunstmarkt auch gibt. Aber gab es bei Ihnen vielleicht so einen triftigen, ausschlaggebenden Grund?
Nein, ich wollte natürlich Pilot werden, wie alle. Nein. Spaß beiseite. Ne? In der DDR war das so, dass man eigentlich schon in der 11. Klasse seinen Berufswunsch fixieren musste. Es gab da eine sogenannte Studienplatzlenkung und die konnte natürlich mit solchen Orchideenfächern wie Kunstgeschichte oder Kunstwissenschaft überhaupt gar nichts anfangen. Ich habe trotzdem versucht, diese Hürde zu nehmen und habe mich an der Karl-Marx-Universität in Leipzig beworben und habe da auch die Eignungsprüfung bestanden. 200 Bewerber, 10 Studienplätze. Dann wurde man aber beim sogenannten Rektorat E&A, Erziehung und Ausbildung, mit der Frage konfrontiert, ob man nicht doch vorher noch 10 Jahre zur Nationalen Volksarmee gehen möchte oder wenigstens 3 oder nicht vielleicht für die Staatssicherheit arbeiten möchte. Und dann habe ich natürlich verneint und damit war die Zulassung futsch. Okay. Dann dachte ich, setze noch eins drauf und habe dann direkt einen Ausreiseantrag gestellt und hatte dann eigentlich großes Glück, dass ich trotzdem noch eine Ausbildung machen durfte. Zum Maurer und Stuckateur bei der Denkmalpflege in Leipzig. Das heißt, ich habe viele Jahre auch in der Denkmalpflege gearbeitet und da Schlösser und Kirchen saniert. Und im Westen habe ich dann erstmal als Zeichner in einem Architekturbüro in Bonn gearbeitet, bevor ich angefangen habe zu studieren. Also das kam alles relativ spät dann.
Aber war super spannend. Aber das Kreative, das zieht sich so durch. Das
auch.
War immer Plan irgendwie. Ja.
Aber der Wechsel dann, das fragten Sie ja, in die kommerzielle Galerienlandschaft war relativ einfach. Ich wurde einfach gefragt, ob ich es machen möchte.
so witzig, wie so ausschlaggebende Punkte wollen wir gar nicht in der eigenen Hand liegen. Mhm. Kommt einfach. Mhm. Kommt, wie es kommt.
Richtig, genau.
Na, zunächst habe ich abgelehnt, als ich gefragt habe, ob ich mir vorstellen könnte, für eine kommerzielle Galerie zu arbeiten, ohne zu wissen, dass es sich um Fischer drehen würde. Aber als ich dann hörte, dass es Konrad Fischer ist, das...
da kann man das nicht nennen, sonst war
dann wieder eine andere. Ja, das waren die höheren Weihen.
Ja, schön. Aber wir haben es ja auch gerade schon gehört, die Galerie Konrad Fischer ist sehr geschichtsträchtig, hat eine lange, sehr interessante und spannende Tradition, was das Galeriewesen angeht. Was ist für Sie das Besondere an dieser Galerie?
Das Besondere im Vergleich zum Beispiel zu einer Arbeit in einer Kunsthalle oder in einem Museum ist vielleicht diese besondere Nähe zu den Künstlern und die, ich möchte mal sagen, Nachhaltigkeit. Also man begleitet die Künstler wirklich über viele, viele Jahre hinweg, viele Projekte, kennt die Arbeiten quasi vom Beginn ihrer Story an und das ist wirklich was sehr Besonderes. Das hat man dann halt in Ausstellungshäusern oder in Museen nur ausschnittweise, es sind nur sehr kleine Segmente, man kriegt eigentlich sehr selten das ganze Bild und das empfinde ich als das Besondere. Und natürlich ist es besonders auch, das sagte ich schon, in so einem Traditionshaus zu arbeiten, was mit über 50 künstlerischen Positionen über eine so lange Zeit arbeitet. Und das ist sicherlich auch nicht ganz einfach, sich in solchen großen Schuhen zu bewegen, aber manchmal sind diese großen Schuhe auch ganz hilfreich, wenn man sich in bestimmte Richtungen bewegen möchte.
Es gibt so eine Richtung dann doch irgendwie vor und ich denke, man wächst in jeden Schuh hinein.
Man kann es zumindest versuchen.
Richtig. Im Notfall einfach zwei Socken anziehen. Das hilft im Alltag.
Genau. Und vor allen Dingen, was ich nur noch kurz anmerken, weil wir hatten ja schon die Ehre, eine kleine Führung durch die aktuelle Ausstellung zu bekommen, wollte ich gleich aufs Programm eingehen. Ich glaube, Sie haben ein bisschen besser als wir nochmal diese Zeit beschrieben, die der Konrad-Fischer-Galerie auch international zu so einem Ruf verholfen hat. Vielleicht wollen Sie das nochmal in 3, 4 Sätzen sagen.
Ja, im Grunde genommen waren Dorothee und Konrad von Anfang an schon sehr international orientiert. Zum einen betraf das die Minimal- und Konzeptkünstler an der amerikanischen Ostküste. Dann kam halt Bruce Nauman noch dazu von der Westküste. Konrad und Dorothee haben sehr früh schon mit John Ensos Perone kooperiert, der halt diesen ganzen Bereich Art of Opera noch mit in die Galerie einbrachte. Die beiden haben dann auch zusammen eine Galerie erst in Turin und dann in Rom betrieben, haben dann später zusammen mit Angela Westwater Sperone Westwater Fischer in New York begründet. Es gab Kooperationen mit Schweizer Galerien. Es gab ein ganzes Netzwerk von Galerien, was Dorothee und Konrad zeitlebens gepflegt haben. Thomas Schütt hat immer von den sogenannten Satellitengalerien gesprochen. Mhm. Und das ist eigentlich bis heute so. Wir versuchen dieses Netzwerk immer noch aufrechtzuerhalten und die Zusammenarbeit mit vielen internationalen Galerien zu forcieren.
Und ich glaube, erwähnenswert ist auch, neben uns liegt der Katalog und der Rahmenaufteilung, die Dokumente, auf der Konrad ja damals auch mit 20 Künstlern teilgenommen hat.
Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt. Ja, Konrad hat nicht nur in der Galerie gearbeitet, sondern hat auch sehr früh schon kuratiert, hat als Antwort auf den Kölner Kunstmarkt die Prospekt-Ausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf ins Leben gerufen, zu denen ja sehr viele internationale Künstler und ihre Galerien eingeladen hat nach Düsseldorf. Er hat ja zusammen mit Rolf Wedewer die erste internationale Ausstellung über Konzeptkunst überhaupt in Leverkusen veranstaltet, im Museum Mausbräuch Conception. Und ist auch dann von Harald Seemann eingeladen worden, eine ganz eigene Abteilung innerhalb der Documenta 5 1972, von der viele heute noch der Meinung sind, dass es die beste Documenta überhaupt war, zu gestalten. Und da ist Konrad dann wirklich mit 20 Künstlern aus seiner Galerie angereist.
Und da merkt man einfach, wir sind am Puls der Avantgarde-Kunst, die heute auch noch, haben wir gehört, Big Names sind. Was wird aktuell gezeigt?
Aktuell zeigen wir Thomas Ruff, Hans-Peter Feldmann und Jürgen Stark. Das ist ein Meisterschüler von Thomas Ruff, der uns sehr schöne Blumen-Cyanotypien aus der Wüste Gobi mitgebracht hat, wo er Schatten von Pflanzen aufgenommen hat. Aber auch eine neue Arbeit, die um die Themen Verlust und Vergänglichkeit kreist. Und ich glaube, das hätte man zeitlich fast gar nicht besser platzieren können. Dazu zeigen wir eben frühe Arbeit von Charlotte Posenenske. Und in Berlin zeigen wir gerade Arbeiten von Thomas Schütte.
Genau, und Charlotte Posenenske hat mir gerade schon genannt. Wir sind auch gerade kurz durch die Ausstellung schon etwas gegangen. Im K20 in Düsseldorf wird sie ja aktuell auch gezeigt. Wie orientiert sich der Markt oder die Galerien an der lokalen Ausstellungsszene? Gibt es da auch Kooperationen?
Wir haben uns erlaubt, die große Posenenske-Ausstellung, die wir auch mit Leihgaben unterstützen, und die jetzt nach ihren Stationen in Diabeken, New York und in Magma in Barcelona auch in Düsseldorf ist, mit einer kleinen Auswahl von recht frühen Papierarbeiten zu flankieren, wenn ich das mal so sagen darf. Parallel dazu zeigen wir aber auch Arbeiten von Thomas Ruff, dessen große Personale eigentlich auch im Mai diesen Jahres im K20 eröffnen sollte, die jetzt aber auf den September verlegt worden ist. Und Kooperationen, wir unterstützen freilich immer gerne Ausstellungen und Projekte, aber auch Publikationen und Kataloge unserer Künstlerinnen international. Und aktuell gibt es zum Beispiel Projekte mit der Liverpool Biennale für Alice Chammer. Es gibt ein Projekt mit der Gardena Biennale in Südtirol für Paloma Wagger-Weiß. Mit beiden Künstlerinnen, also Paloma und Alice, unterstützen wir auch das High Desert Test Site Project in Joshua Tree in Kalifornien, ein Projekt von Andrea Zittel, und diverse andere Ausstellungsprojekte weltweit auch. So Leihgaben unserer Künstlerinnen sind gerade zurück aus Buenos Aires, aus Südkorea, aus Venedig und viele andere mehr.
Wow.
Aber wir arbeiten natürlich auch sehr gern mit unseren Local Heroes hier zusammen, also mit der Kunsthalle, der Kunstsammlung und dem Kunstpalast. Und da natürlich insbesondere mit der Kunstsammlung, die ja eben auch das Archiv und die Sammlung von Dorothea Conrad Fischer beherbergt.
Ich möchte das böse C-Wort nicht sagen, das ist aber schon unterschwellig immer wieder gekommen. Was steht generell eigentlich im Jahresplan einer Galerie und was ist jetzt gerade anders? Was findet noch statt?
Ja, bedauerlicherweise, aber auch verständlicherweise sind natürlich viele Messen abgesagt worden, die Art Basel Hongkong zuerst. Dann die Basler Messe selbst hinterher und das ausgerechnet im 50. Jubiläumsjahr, tragisch. Womöglich bestehen noch Chancen, dass die Art Basel Miami Beach stattfindet, aber so recht will da eigentlich keiner dran glauben. Wir haben gerade erfahren, dass die FIAC in Paris stattfinden soll, was uns natürlich sehr freut. Und das Gallery Weekend in Berlin ist auf den September verlegt worden, aber natürlich auch das alles mit sehr, sehr strengen Auflagen, und wir werden sehen, wie sich das dann gestalten lässt und wie vor allen Dingen auch unsere Sammler darauf reagieren werden. Und in Düsseldorf starten wir im September in das DC-Wochenende, also Düsseldorf Cologne Open Galleries, mit einer Group-Show, wo es um Minimal-Kunst gehen wird. Aber da versuchen wir, generationenübergreifend Künstler zu zeigen, von Karl André über Dani Beren bis dann eben auch zu Alice Jenner, Meryl Wagner oder Thomas Ruff. Und danach geht es dann weiter mit der amerikanischen Künstlerin Melissa Kretschmer, deren ersten Katalog wir gerade produzieren, in Zusammenarbeit mit Distanz. Und danach gibt es dann Stanley Brown und den Düsseldorfer Maler Paul Czelicki. Und in Berlin wird also bis Ende September Thomas Schütte gezeigt. Und anschließend übernehmen dann Tatjana Walser und Harald Klingerhöller das aus. Und danach kommt dann der englische Maler Alan Charlton.
Sehr gut. Sehr schön. Da können wir uns auf einiges, denke ich, freuen. Es kamen auch gerade wieder sehr viele internationale Künstler vor. Aktuell sind es aber vor allem lokale Künstler, die hier im Programm sind. Regionalisierung ist in Zeiten von Corona ja wieder ein ganz großes Stichwort. Viele Museen, viele Galerien vielleicht auch, legen sich wieder auf das Regionale fest. Hat das auch damit zu tun gehabt oder war das jetzt eher ein Zufallsprodukt, dass gerade so viele regionale Künstler bei Ihnen gezeigt werden?
Ja, das ist ganz schön. Hans-Peter Feldmann und Thomas Ruff und Rita McBride und Thomas Schütte oder Tony Craig. Ich bin sehr interessiert, wie die auf dieses Etikett lokaler Künstler reagieren. Das sind natürlich Weltstars, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Aber interessanterweise haben auch Dorothea und Konrad sehr früh schon diese Locals gezeigt. Natürlich erstmal den engeren Freundeskreis, Richter, Polke, Palermo natürlich. Dann aber auch schon den jungen Rainer Rothenbeck, Ulrich Rückriem, Lothar Baumgarten, Katharina Sieverding, Candida Höfer, Isa Genskin und später dann auch Josef Beuys. Wir zeigen seit Beginn der 2000er hier zum Beispiel Alice Chandler, die kommt aus London, Edith Kind aus Brüssel, Alana Egan aus Dublin, Guy Benner aus Tel Aviv, Peter Buggenhout aus Ghent, Jim Lambie aus Glasgow, Son Ito und Ryoko Aoki aus Kyoto, Melissa Kretschmer, Meryl Wagner aus New York. Also tatsächlich vor Ort leben und arbeiten Paloma Baga-Weiß und Yoshita Gioka, Jürgen Stark, Tatjana Walsang und Paul Schelitzky. Und Sie haben recht, die Absagen der Messen und vieler Veranstaltungen führen sicherlich einige der Sammlerinnen wieder zurück in die Galerien, aber einen tatsächlichen Trend zu einer Regionalisierung möchte ich trotzdem nicht ablesen wollen.
Ja, wahrscheinlich auch bei dieser sehr international agierenden Galerie.
Ja. Und wie ist so bei, also die Art Newspaper zum Beispiel schätzt die Auswirkungen auf den Kunstmarkt aktuell durch Corona mit einem Einnahmerückgang von 72% ein. Was sagen Sie dazu oder was beobachten Sie so auch vielleicht im Austausch mit anderen GaleristInnen?
Ich habe da tatsächlich von Kollegen schon dramatischere Zahlen gehört. Und für die Betroffenen tut mir das ehrlich leid und ich hoffe, dass sich insbesondere junge Galerien und Projekträume von dieser aktuellen Situation nicht entmutigen lassen haben. Aber die eigentlich Betroffenen dieser Krise, denke ich, sind die Künstlerinnen und ihre Familien, bei denen zum Beispiel Ausstellungsbeteiligungen oder Messebeteiligungen abgesagt worden sind, denen oftmals auch die Mittel für die Produktion fehlen. Also da sehe ich das eigentliche Problem und die Spätfolgen für den Kunstbetrieb werden sich sicherlich erst mit einiger Distanz feststellen lassen und können sich im Moment noch gar nicht auch nur annähernd auszockeln lassen.
Ja. Ich denke auch, am Schluss muss man dann noch wieder die Menschen dahinter sehen und hat man dieses Wort der Artwork, denkt an schöne Messen, denkt an dieses Glamouröse vielleicht dabei, aber der Beruf des Künstlers, der Beruf als Galerist ist trotzdem immer mit einem gewissen Risiko verbunden.
Ja, und die Existenz ist dann auch
die Menschen nicht mehr zahlen.
Genau.
Wir hatten schon viel jetzt auch über Künstler geredet und nicht nur rein über den Kunstmarkt. Und das Konzept, das klang, denke ich, auch schon sehr viel durch von Konrad Fischer, ist ja auch gewesen, dass Kunst vor Ort geschaffen wird, wirklich auch gebunden an diese Galerie. Gibt es solche Förderprogramme oder solche Artists-in-Residence-Programme immer noch?
Diese Produktion vor Ort war tatsächlich ein Novum, das gab es bis dahin noch nicht, aber denke, das war auch insbesondere der Tatsache geschuldet, dass damals halt die Transatlantikflüge 1967, 68 derart teuer waren, dass man das nur finanzieren konnte, wenn man die Künstlerin einfach für eine Zeit lang hier in Düsseldorf hielt und dann natürlich auch hier produzieren lassen hat. Aber auch dazu geführt, dass diese Künstler sehr schnell Institutionen kennengelernt haben, in denen sie sehr früh schon Ausstellungen hatten. Also das betrifft jetzt zum Beispiel Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, aber auch Eindhoven oder Amsterdam. Mhm. Viele von diesen Institutionen haben sehr früh schon unsere Künstler gezeigt in Solopräsentationen. Und heute produzieren wir natürlich immer noch vor Ort, einfach weil Düsseldorf ein sehr zentraler Produktionsstandort ist. Das heißt, die Künstlerinnen arbeiten hier in Gießereien, in Metallwerkstätten, in Druckereien oder in Keramikwerkstätten, die zu den besten landesweit überhaupt gehören. Und sind dann oftmals auch, wenn sie aus dem Ausland kommen, ja eine Woche oder länger vor Ort, kommen auch öfters, lernen auf diese Weise auch wieder andere Künstlerinnen hier vor Ort kennen und andere Institutionen. Und das trägt natürlich dann auch zur weiteren Entwicklung der jeweiligen Künstlerinnen bei. Also es wird immer noch vor Ort produziert und wir unterstützen das auch sehr intensiv. Aber ein Residenzprogramm gibt es nicht. Das gibt es tatsächlich nur bei unserem Approximation Festival. Da sind in diesem Jahr Alex Somers und Jonesy von der isländischen Band Sigaross zu Gast.
Klingt sehr spannend. Ja, auch nochmal zu diesem Gedanke, also man sieht auch an den Räumlichkeiten, nur weil wir mal da sind und es vielleicht auch noch beschreiben können, es hat den Wohnraumcharakter. Es sind keine, also klar, es ist White Cube, aber es sind nicht so diese klassischen Galerienräume, die aber, ich finde, das macht es so authentisch letztlich. Und es ist einfach eingebunden hier von außen recht unscheinbar, würde ich sagen.
Hinterhof, kann man ruhig sagen.
Ja. Und dann eröffnet sich hier irgendwie so eine kleine Kunstwelt.
Eine Oase, ja. Das ist wirklich sehr schön. Und was ich vielleicht auch nochmal sagen wollte, wir hatten auch schon mal vom Gallery Weekend berichtet, das sind wirklich auch immer so Gelegenheiten, in Galerien zu gehen. Ich appelliere aber nochmal an alle, scheut euch nicht, geht hier rein, hier sind sympathische Menschen, die gerne auch das neue Publikum begrüßen. Und man darf nicht vergessen, das Gucken ist umsonst im Vergleich zu Museen und es ist oft noch die junge Kunst, also Primary Market eben. Und deswegen, es gibt aber genauso Ausstellungen mit Vernissagen, oft auch Finissagen. Und damit werden wir so langsam auch im Museum wieder und damit gehe ich zu meiner Abschlussrunde. Das Gespräch ging jetzt viel zu schnell vorbei. Auch an dich, Thomas. Mit wem gehst du am liebsten ins Museum?
Das ist einfach zu beantworten. Mit meinen Kindern. Das sind nicht nur meine härtesten Kritiker, sondern auch die brutalsten Kunstkritiker, die man sich vorstellen kann.
Wie heißen die?
Meine Töchter werden jetzt 18 und mein Sohn wird jetzt 20.
Und wird einer die Karriere des Kunstkritikers?
Auf gar keinen Fall.
Sehr schön, sehr, sehr schön.
Ja, super. Dann vielen Dank für dieses sehr nette, authentische Gespräch. Es hat jetzt mittlerweile wieder das Regnen angefangen, aber wir haben es hier noch ganz gemütlich in der Galerie. Und
ja, es tat gut, auch mal wieder rauszukommen und die InterviewpartnerInnen, also den einen Interviewpartner, real zu sehen. Und
immer herzlich willkommen.
Lieben Dank.
Und das bitte auch an Ihr Publikum.
Ja, immer herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft. Genau, und damit würde ich sagen, viel Spaß mit der Kunst. Tschüss.
Tschüss.
Kunststoff.